Also wir starten heute, haben wir von der Uli schon gehört, in eine neue Themenreihe. Die Lebensgeschichte von dem David, unserem Protagonisten. Was heißt das überhaupt? Hört sich cool an. Wir haben eben gesungen Everlasting God. Es geht darum, in so einer Lebensgeschichte zu sehen, wie Menschen mit Gott leben und dass wir uns überlegen, wie können wir das auch auf unser Leben übertragen. Und diese Geschichte, die wir heute hören, die ist knapp 3000 Jahre alt. Also 1000 vor Christus hat dieser David gelebt. Er war oder ist bis heute der bedeutendste König im Alten Testament und auch in der jüdischen Geschichtsschreibung. Es gibt übrigens eine Wikipedia-Page über ihn. So wichtig ist er. Da habe ich es noch nicht hingeschafft. und wie gesagt, wir werden uns anschauen, was hat das Leben von dem David einfach auch für Aussagekraft. Wo können wir selber davon lernen? Wo können wir ermutigt werden? Vielleicht aber auch gewarnt werden, Fehler nicht zu machen, die er gemacht hat. Und das ist sehr cool in der Bibel, dass die Bibel nichts beschönigt. Also dieses Leben von dem David, da kommt echt alles vor. Also ganz harte Stories und dann merkt man, er hat trotzdem ganz weichen Kern gehabt. Also das ist sehr cool an diesem Mann. Und auch an der Bibel, dass sie nichts beschönigt. Also sie schreibt nicht irgendwelche Glaubenshelden, die alles richtig gemacht hat, sondern wenn es Glaubenshelden sind, sind es Menschen wie du und ich, die einfach im normalen Leben Fehler gemacht haben und diese Fehler wieder gut machen mussten und einfach Gott brauchten, der ihr Leben in Ordnung gebracht hat. Diese Geschichte von David in der Bibel im Alten Testament fängt an im Teenageralter von David. Zu der Zeit kam nämlich der große, angesehene Prophet Samuel in den Ort, in dem David wohnte. Dieser Besuch war völlig unerwartet, überraschend. Keiner der Familie und auch niemand aus dem Dorf hat damit gerechnet, dass dieser Prophet, der größte Prophet damals in Israel, zu diesem Dorf kommt. Immerhin war dieser Prophet der Mentor des Königs, also der Mensch, durch den Gott zum König geredet hat. Der Mensch, durch den Gott zu den Menschen, zu dem Volk geredet hat. Und da war natürlich die Frage, warum sollte dieser Mann in unser Dorf kommen? Also es wäre so ähnlich, wie wenn irgendwie die Merkel zu uns nach Neusers kommt. Da würde sich auch jeder fragen, was ist jetzt los? Die angesehenen Leute, die Ortsvorsteher aus dem Ort, sind natürlich gleich zu ihm hin, haben gefragt, sag mal, dein Besuch bedeutet hoffentlich nichts Schlechtes, nichts Schlimmes. Und er hat sie dann gleich beruhigt und hat gesagt, nein, ich bin nur gekommen, um mit euch zusammen ein Opfer zu feiern. Also ein Glaubensopfer, ein religiöses Opfer. Und dann forderte er die Leute aus dem Ort auf, sich für dieses Opferfest vorzubereiten. Und auch Davids Vater Isai und seine 7 ältesten Söhne waren mit dabei. Nur David nicht, weil der hatte die Schafe auf den Weiden zu hüten. Da hat man ihn gelassen, er war halt noch Teenager. Die anderen waren erwachsene Männer. Und auf diesem Opferfest gibt es dann eine Begegnung zwischen dem Prophet und dem Isai mit seinen 7 Söhnen. Und dieser Prophet schaut die Leute an, mustert jeden von diesen Söhnen sehr prüfend, genau. Langsam streift sein Blick von einem zum anderen. Und immer beim Anschauen von einem hält er kurz inne. Nach einer Weile schüttelt er mit dem Kopf und schaut den nächsten an. Und dann, als er alle 7 Personen durch ist, fragt er den Vater, sag mal Isai, das sind doch nicht alle deine Söhne, oder? Fehlt da noch einer? Und der Isai sagt, ja, da fehlt noch einer. Der ist aber gerade bei den Schafen auf der Weide, der David. Und der Samuel sagt dann, hey, lass den sofort kommen, weil ich habe nämlich von Gott den Auftrag bekommen, einen von deinen Söhnen zum König zu salben. Aber Gott hat mir eben gesagt, diese 7 sind es nicht. Vielleicht ist es ja dieser David. Dann hat es eine Zeit gebraucht und dann kam der David auch auf dieses Opferfest. Und in dem Moment, wo der Samuel ihn sieht, schießt es ihm von Gott durch den Kopf. Das ist der Mann. Den musst du zum König salben. Dieses Salben ist uns ein bisschen fremd. Das war damals einfach ein Zeichen, um einen König zu erwählen. Und der Samuel hat dann sein Widderhorn, was mit Öl gefüllt war, genommen und hat es ohne große Ankündigung dem David über den Kopf gegossen. Vor den Augen seiner Brüder. Das muss sehr, sehr spontan, sehr krass auch gewesen sein für den David. Weil ich meine, zum König. Also wahrscheinlich war es für ihn völlig surreal. Ja, er kommt da an, das ist so ein alter Mann und plötzlich so, und er denkt sich, hey, das habe ich doch schon mal gesehen, das macht man doch nur, wenn man einen König quasi salbt oder beruft zum König. Also in der Volksversammlung wird das gemacht, wenn die Oberen des Volks dabei sind, die Regierung, wenn die alle da sind, aber doch nicht auf einem Opferfest. Aber er wusste auch, das war Samuel, das war der Mentor des Königs, das war einer der obersten Leute im Land, einer, der direkten Kontakt zu Gott hat. Und mit dieser Salbung zum König fing sozusagen eine Shootingstar-Karriere für den David an, weil er hatte natürlich am Anfang gar keine Ahnung, was das jetzt sollte oder wie das gehen sollte. Immerhin kannte er niemanden am Königshof, er wusste nicht, wie er jetzt irgendwie König werden sollte, aber für ihn war das natürlich krass, irgendwie, hallo, ich soll König werden? Aber wenig später gab es dann eine Situation, wo man am Königshof einen Musiker brauchte. König Saul hatte sich, das ist so eine Tragik in der Geschichte dieses Vorgängers, also diesen König Saul, der hat sich nämlich bewusst von Gott distanziert. Er wollte nichts mehr mit Gott zu tun haben, da gab es so einen Knackpunkt in seinem Leben. Und Gott hat es respektiert. Gott hat es respektiert und hat sich auch genauso von diesem König distanziert, weil er gesagt hat, ich nehme das ernst, wenn du mit mir nichts zu tun haben willst. Stattdessen, und jetzt kommt etwas ein bisschen schwierig, steht in dem Bericht in der Bibel, dass Gott dem König einen bösen Geist geschickt hat. Und an der Stelle ist nicht ganz klar, ob es sich hier um einen bösen Geist, also eine unsichtbare böse Macht gehandelt hat, oder ob es um den Geist vom Saul ging, also quasi König, Körper, Geist, Seele, also ob quasi Gott gemacht hat, dass dieser Geist, dieser Lebensgeist im Saul quasi einfach einen Knacks gekriegt hat und böse drauf war. Wenn wir die Story weiterlesen, merken wir oder erscheint es so, als wenn der Saul depressiv geworden ist. Manchmal ging es ihm gut, vielleicht manisch depressiv, also manchmal hatte er so Höhenflüge, da ging es ihm gut und dann ist er voll abgestürzt und wurde depressiv, wurde missmutig, aggressiv, unberechenbar, ist manchmal im Königspalast umhergetobt. Auf jeden Fall hatte das Ganze damit zu tun, dass der Saul sich von Gott distanziert hat. Und diese negativen Phasen in seinem Leben wurden immer schlimmer. Und zwar so schlimm, dass es irgendwann nicht mehr tragbar im Königshof war. Und dass Berater und Diener zu ihm gegangen sind und gesagt haben, wir müssen darüber reden, das geht so nicht. Wir können hier, das klappt so nicht. Und sie haben ihm Mut gemacht und haben gesagt, König, hol dir einen begabten, guten, begnadeten Musiker, der beruhigende Musik spielt, also so Lounge-Musik, so chillige Musik halt, dass du entspannen kannst. Er hat ein bisschen Beratung gebraucht, bis der König eingewilligt hat und bis er dann seine Diener beauftragt hat, so einen Harfespieler zu finden. Und dabei fiel einem Berater des Königs an, dass er da einen kennt. Und er hat gesagt, ich denke da an einen jungen Mann, den ich einmal gesehen habe. Das ist der Sohn Isais aus Bethlehem. Er ist nicht nur ein ausgezeichneter Harfenspieler, sondern er ist mutig, er ist kampferprobt. Er findet in jeder Situation ein treffendes Wort und er sieht gut aus. Und noch viel wichtiger, der Herr Gott ist auf seiner Seite. Dem König gefiel diese Vorstellung, dieser Vorschlag, den David zu holen. Und deswegen wurde der David als privater Musiker des Königs an den Königshof gebracht. Wer hätte das gedacht? Wir dürfen uns allerdings an der Stelle nicht vorstellen, dass er viel mit dem König zu tun hatte. Vermutlich war der halt einer von vielen Dienern und wenn er wieder ausgerastet ist, hat der halt aufgespielt. So war es dann auch. Der König immer wieder in seinen depressiven, aggressiven Phasen spielt der David auf und der König beruhigt sich, kann sich entspannen. Das ist so der zweite Schritt im Karrieresprung vom David. Aber jetzt ist die Karriere noch nicht zu Ende, es geht noch weiter. Es kam nämlich eine Zeit, relativ bald, da war wieder Kriegszeit sozusagen, also das verfeindete Nachbarvolk, die Philister, griffen Israel an. Und so kam es, dass der König mit Oberbefehlshaber und dem ganzen Heer an die Front ist. Und für den David hieß das, er konnte wieder nach Hause, weil an der Front kann man keinen Harfespieler gebrauchen. Da ist ja vielleicht gut, dass der König so aggressiv ist. Also die beiden Truppen, die israelitische Truppe und auch die Philister, haben sich an der Front quasi getroffen. Aber keine der beiden Seiten hat das Feuer eröffnet, würden wir heute sagen. Damals haben sie ja nicht geschossen, aber keiner ist losgestürmt. Vielleicht, weil sie wussten, wir sind ähnlich, das ist eine Pattsituation. Aber es ist was anderes passiert. Ein riesengroßer Soldat aus dem Heer der Philister ist eines Tages aus dem Heer herausgetreten. Er war ein Hühne von Mann, nicht nur ein Kopf größer, sondern gleich den ganzen Oberkörper größer als alle anderen. Ein durchtrainierter, schwer bewaffneter, angsteinflößender Krieger. Im Heer hat sich dann ganz bald rumgesprochen, dass er Goliath hieß. Dieser Riese trat aus seinem Heer der Philister heraus und brüllte zu dem feindlichen Lager, also zu den Israeliten. Was wollt ihr hier eigentlich? Was wollt ihr hier mit eurem Heer? Ich bin ein Philister und ihr seid die Knechte, die Diener, die Sklaven des Sauls. Los, wählt einen eurer besten Männer aus und schickt ihn zu mir herunter. Wenn er mich töten kann, dann werden wir eure Sklaven sein. Aber wenn ich ihn erschlage, dann sollt ihr unsere Sklaven sein. Ich fordere euch heraus, ihr Israeliten, wo ist der Mann, der es mit mir aufnehmen kann? Bei diesem Auftritt ist natürlich so eine Panikwelle durch die Reihen der Israeliten gegangen und niemand traute sich, diese Herausforderung anzunehmen. Warum überhaupt? Soll ja der andere machen. Aber abends kam dieser Goliath wieder. Er forderte, genauso wie ein paar Stunden vorher, das Volk der Israeliten heraus zum Einzelkampf. Und am nächsten Morgen stand er wieder da und abends wieder. Und so ging das wochenlang, 6 Wochen insgesamt, hat er die Israeliten herausgefordert. Nicht nur das, er ist jedes Mal zynischer und spöttischer geworden, hat gesagt, wie, ihr kleinen Schisser, was geht bei euch? Kommt her, kämpft gegen mich. Und das hat natürlich den Angst, den Selbstzweifel in den Truppen Israels geschürt. Und in dieser Zeit, an einem Tag, kam der David quasi an die Front, weil sein Vater Isai ihn dorthin geschickt hatte. Er sollte nach den 3 ältesten Brüdern schauen, sich nach ihnen erkundigen, ihnen Verpflegung bringen. Und als David in dem Heer ankam, war das genau der Moment, wo dieser Philister wieder auftrat, dieser Goliath, und Israel verhöhnte und aufs Übelste verspottete. Und der David bekommt es mit und fragt entsetzt die Soldaten um ihn herum, hey, das kann nicht sein, hallo, warum macht denn niemand was? Er sagt, wir können das doch nicht dulden, dass dieser gottlose Philister sich über unser Heer, über das Heer des lebendigen Gottes lustig macht. Er fing dann an, mit den Soldaten rumzudiskutieren, warum niemand was übernimmt. Und zum Schluss bekam er dann noch Ärger mit seinen Brüdern, weil die gesagt haben, hey, geh wieder auf die Schafweide. Es kann ja nicht sein, dass du hier irgendwie den großen Macker machst. Aber der David ließ nicht locker. Und man erzählte ihm, was für eine Belohnung er vom König bekommen würde, wenn er diesen Mann tötet. Und weil er so penetrant immer wieder nachfragte, haben die Leute irgendwann gecheckt, der will es tatsächlich mit diesem Goliath aufnehmen und haben ihn zum König gebracht. Und der David hat dann vorm König gestanden und meinte, mein König, vor diesem Kerl müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen. Ich will den Kampf mit ihm aufnehmen. Und der König gleich so, hey, pass mal auf, also du bist ein Teenager, das ist unmöglich, ich kann dich da nicht hinschicken. Der Mann ist, ein kampferprobter Mann, der viele Jahre also Erfahrung hat, mit Waffen umzugehen, und du bist fast noch ein Kind, das geht nicht. Aber der David blieb hart, er wollte den Kampf, und schließlich hat der König nachgegeben. Das Argument vom David war, dass er gesagt hat, pass auf, ich habe meine Schafe gehütet, die große Herde, und immer wenn ein Löwe oder ein Bär kam, habe ich den Kampf aufgenommen und habe ihn erschlagen, wenn er meine Herde angegriffen hat. Und so hat dann der König nach langem Hin und Her eingewilligt. Zuerst wollte er ihm die Rüstung geben, dem David, und das Schwert, aber da unter dieser Rüstung quasi, unter dem Gewicht ist er zusammengebrochen. Also zog der David unbewaffnet, beziehungsweise bewaffnet mit einer Steinschleuder, also es ist nicht so eine Gummischleuder, die hatten noch kein Gummi, das war wie so ein Lasso sah das vielleicht aus, das konnte man rumschleudern. Und mit 5 flachen Kieselsteinen ging er in den Kampf zu diesem riesen, bewaffneten Riesen Goliath. Als der den David gesehen hat, bemerkt hat, hat er gedacht, das geht denn hier ab. Der hat gesagt, jetzt schicken die mir schon Kinder in den Krieg oder was? Bin ich denn ein Hund, dass du mir mit einem Stock entgegenkommst, hat er geschrien. Komm nur her, ich werde dein Fleisch den Geiern und den wilden Tieren zum Fressen geben. Aber der David, der hat sich davon nicht einschüchtern lassen, er rief zurück, du Goliath, trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß, ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der Herr, der allmächtige Gott. Und dieser Gott des Heeres Israels, den hast du verspottet. Noch heute wird der Herr dich in meine Gewalt geben, ich werde dich besiegen und werde dir den Kopf abschlagen. Und dann werde ich die Leiche deiner Leute, der Philister, den Geiern und Raubtieren zum Fraß vorwerfen. Die ganze Welt soll erfahren, dass wir Israeliten einen mächtigen König haben, einen mächtigen Gott haben, den man nicht verspottet. Und alle Soldaten hier auf beiden Seiten sollen sehen, dass der Herr weder Speer noch Spieß noch Schwert braucht, um uns zu retten. Er selbst führt den Krieg und er ist kräftiger und mächtiger als du. Und dann liefen diese beiden aufeinander zu, sich entgegen, der Schwerbewaffnete und der Teenager mit seiner Steinschleuder. Und im Rennen nahm der David einen Stein aus seiner Tasche, legte ihn in die Steinschleuder und schleuderte diesen Stein mit aller Wucht auf den Riesen zu. Und dieser Stein fliegt geradeaus dem Goliath auf die Stirn, bohrt sich in seine Stirn ein, sodass der sofort zusammenbricht, auf sein Gesicht fällt. Und der David, der stockt dann nicht, sondern rennt weiter, hatte kein Schwert dabei, greift das Schwert von diesem Riesen und schlägt dem Riesen damit den Kopf ab. Die Philister panikartig ergreifen die Flucht. Die Männer aus Israel und Juda stimmen in ein lautes Siegesgeschrei ein und jagen ihn noch Kilometer hinterher, den Feinden hinterher. Das ist so die Story. Ich weiß, das ist nicht so gerade die friedlichste Story aus der Bibel. Das waren damals ganz andere Zeiten, keine Frage. Ich will das auch nicht sagen, dass wir das jetzt irgendwie kopieren sollen oder so. Es ist gut, dass wir Menschenrechte haben und dass wir anders und hoffentlich gar nicht mehr kämpfen hier im Land. Aber diese Story ist die absolute Erfolgsstory für den David gewesen. Ein Shootingstar. Ein einfacher Viehhirt wird zum Volksheld. Und jetzt konnte sich jeder vorstellen, wie dieser David König werden kann. Kurz vorher hat er noch davon geträumt und jetzt konnte er sich das wahrscheinlich selber vorstellen. Wahrscheinlich hat er gedacht, eines Tages, nicht mehr lang, dann wird der Saul irgendwie im Kampf fallen oder einen Schlaganfall bekommen oder so und dann werde ich König. Und ich habe mir gedacht, es gibt solche Zeiten, wo alles gut läuft, ja, wo man den Eindruck hat, jetzt verlässt einen das Glück nicht mehr. Viele Menschen, gerade dann, wenn sie anfangen, an Jesus zu glauben, haben solche Höhenflüge, dass man denkt, Wahnsinn, was da alles geht, wenn man plötzlich spürt, hey, dieser Jesus ist wirklich da, der hört mir zu. Wenn man erlebt, dass Jesus Wunder tut, wenn man erlebt, dass das nicht eine Fantasie ist, sondern dass es richtig, richtig echt ist. Vielleicht kennst du solche Situationen. Vielleicht auch so Situationen wie diese Salbung vom David. Vielleicht so Dinge, wo du einfach merkst, hey, jetzt ist Gott ganz, ganz nah da. Vielleicht auf einer Konferenz, vielleicht auf einer Freizeit bei uns im PX-Weekend, vielleicht im X-Praise oder im Lobpreiskonzert, wo du plötzlich berührt wirst von Gott und merkst, hey, der ist da. Das geht ganz tief. Das ist wie so, ja, wie so eine Salbung. Also als wenn es einem wie Öl, sag mal, runtergeht. Also wo man merkt, hey, Wahnsinn, da ist Gott, das tut mir gut, das baut mich auf. Dass Gott mich tröstet, dass plötzlich die ganze Welt in einem anderen Licht dasteht. Und ich kenne das aus meinem Leben und ich weiß, dass solche Zeiten sehr, sehr krass sind, sehr geil sind. Und ich bin mir sicher, der David, dem ging es da richtig gut. Also als er diese Erwählung hatte, so und so, als er dann an den Königspalast ging, noch mehr. Und dann, ich meine, da war Partylaune angesagt, als er von dieser Schlacht zurück nach Jerusalem kam. Keine Frage. Die haben gefeiert. Solche Zeiten sind krass. Und Gott gibt uns immer wieder bewusst solche geilen, aufbauenden Zeiten, wo wir spüren, dass er da ist, wo er Wunder macht, wo wir ihn erleben können, wo er einfach da ist. Aber dann, und das ist das Krasse an der Geschichte, wo es heute eigentlich darum geht, dann kam alles anders. Plötzlich brach nämlich diese Glückssträhne beim David ab, von wegen König werden. Das Problem war, auf dem Heimweg von der Schlacht, da fing das schon an, da wurden die Soldaten natürlich vom Volk bejubelt. Es war eine riesen Partystimmung und am Straßenrand die Frauen, die sozusagen die heranziehende Truppe bejubelt haben, die haben ein Lied gesungen. Und zwar haben die gesungen, Saul hat 1000 Mann erschlagen, aber David 10.000. Und dieses Lied, das wurde quasi zur Siegeshymne, das wurde ständig stundenlang gesungen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie der König sich dabei gefühlt haben muss. Der wurde natürlich zornig. Der kam richtig mies drauf und dachte, David, dem trauen sie zu, 10.000 Leute zu erschlagen und ich soll nicht immer mit 1.000 fertig werden? Was soll das? Wahrscheinlich werden sie ihn bald noch zum König machen. Und nach stieg Hass in dem König auf, dem David gegenüber. Er wurde eifersüchtig auf David und er fing an, ihn zu verachten, zu verabscheuen. Und schon am Tag nach dem Sieg bekam Saul wieder so einen aggressiven Anfall und tobte im Haus herum und der David wurde geholt und hat angefangen, so einen beruhigenden Song zu spielen. Und plötzlich greift der Saul in seinem Zorn, ja, in seiner Wut, greift er seinen Speer und denkt sich, jetzt spieße ich diesen Kerl an die Wand. Und er schleudert den Speer mit voller Wucht auf den David, sodass der gerade eben noch wegspringen kann und dieser Speer mit einem dumpfen Schlag in der Wand auftrifft. Das war kein Einzelfall, das ist nicht nur einmal passiert. Kurze Zeit später versuchte der König das nochmal, den David umzubringen, in so einer Aggressionsphase. Manchmal hat es ja noch dafür entschuldigt, dass ihm das passiert ist, irgendwann nicht mehr. Letztlich spitzte sich die Situation in den kommenden Monaten zu, weil der David wurde immer beliebter beim Volk und der König hasste ihn dafür immer mehr. Und es ging so weit, dass der David schließlich fliehen musste. Der Sohn des Königs, der Jonathan, hatte sich mit dem David angefreundet und der bekam mit, dass es eine Verschwörung von seinem Vater gegen den David gab. Also der hat gemerkt, ich kann ihn nicht einfach so umbringen, das muss irgendwie verdeckt passieren. Und als der Sohn vom Saul, von dem König, das rausbekommt, warnt er den David so, dass er fliehen kann. Er, der Shootingstar, war jetzt Gejagter. Von 3000 Mann wurde er Monate, Jahre lang vom Saul gejagt. Und auf dieser Flucht erlebte der David immer wieder Tiefschläge. Es war nicht so, dass er geflohen ist und da war alles in Ordnung, sondern da kamen richtig harte Sachen auf ihn zu. Zum Beispiel, kurz nach seiner Flucht kam er beim Priester unter. Der hat ihm und seinen Begleitern in der Nacht einen Unterschlupf gegeben, hat sie bewirtet, hat ihnen was zu essen gegeben. Und das sprach sich natürlich rum. Und als der Saul das mitbekam, hat er sich an diesen Priester gerecht und diesen Priester eigenhändig mit seinen 85 Angestellten oder anderen Priester, die auch da waren, umgebracht. Eigenhändig. Ein Gemetzel. Oder zwischendrin auf der Flucht musste David sich darum kümmern, dass seine Eltern in Sicherheit gebracht werden. Die hat er bei einem Nachbar, im Nachbarland bei einem fremden König untergebracht, ihn um Schutz gebeten für seine Familie, weil er wusste, der Saul wird diese ganze Familie ausrotten. Einmal blieb dem David nichts anderes übrig, als sich ins feindliche Philisterland zu flüchten. Also die, die er so verheerend mit dem Goliath geschlagen hat. Und weil er natürlich wusste, die werden ihn umbringen, hat er geisteskrank gespielt, hat verwirrtes Zeug geredet, ist mit Speichel und Schaum am Mund rumgelaufen und hat getan, als sei er völlig daneben, sodass die gesagt haben, von dem geht keine Gefahr mehr aus und haben ihm dann nichts getan. Irgendwann musste er sich im Gebirge verschanzen, das erinnert so ein bisschen an die Taliban. Mittlerweile waren bis zu 600 Männer bei ihm, die sich ihm angeschlossen hat, nicht etwa irgendwelche guten, angesehenen Menschen, sondern Leute, die Verbrecher waren, die der Abschaum der Gesellschaft waren, die haben sich ihm angeschlossen. Er war quasi Bandenführer geworden, Guerillero auf der Flucht der Staatsgewalt. Und so zog sich das einige Zeit hin. Wir wissen nicht ganz genau, wie lang, in der Bibel wird das nicht berichtet, aber es müssen einige Jahre gewesen sein. Und wir wissen von dem David, dass es eine ganz verzweifelte, entmutigende Phase in seinem Leben war, ohne Hoffnung. In dem Buch der Psalmen, was ja auch in der Bibel steht, stehen einige Lieder und Gedichte drin, die der David genau in dieser Zeit geschrieben hat. Desaströs. Wo er schreit zu Gott und sagt, warum lässt du mich also im Stich? Wenn man das Lied, merkt man, wie tief der David unten war. Und die Frage ist ja, warum? Ich meine, Gott hatte ihn doch zum König auserwählt. Warum musste David durch so ein tiefes Tal? Ich meine, er vertraute Gott. Der König hat Gott verlassen. Und er wurde gejagt und dem König ging es gut. Das kann doch alles gar nicht sein. Das ist übrigens, was der ganz oft in dem Psalm schreibt. Gott, wie kann es sein? Ich vertraue dir und mir geht's scheiße schlecht und den Gottlosen, denen geht's super gut. Wie kann das sein? Das gibt's doch nicht. Und ich glaube, in dieser Geschichte, an dieser Stelle liegt eine ganz, ganz wichtige Wahrheit über den Glauben. Auf der einen Seite gibt Gott uns immer wieder super Zeiten. Wir erleben, wie Gott da ist. Wir erleben, wie wir ihn spüren können, wie er Wunder tut, wie Dinge sich verändern, wenn wir beten, wie er auf uns hört. Und dann gibt es diese verdammt harten Zeiten, wo wir am Rande unserer Kräfte sind. Wo wir nichts Gutes mehr erleben, zumindest schaut es so für uns aus. Wo wir verzweifelt sind. Wo wir anscheinend Gott nicht mehr hören können. Wo wir denken, hey, was macht er eigentlich? Wir bitten ihn, dass er uns heilt und wir werden nicht heilen. Wir bitten ihn, dass er uns beschützt. Wir haben den Eindruck, er ist überhaupt gar nicht da. Wir schreien ihn an, dass er uns hört und es passiert nichts. Kennst du solche Zeiten? Kennst du Zeiten, wo du ganz, ganz unten durch musstest? Vielleicht ist es zurzeit so eine Zeit, wo du dir denkst, das war doch alles nur Einbildung mit Gott. Wo du anfängst zu zweifeln. Wo du nichts mehr von den Highlights spürst, die du mal erlebt hast mit Gott, mit Jesus. Ich habe mir gedacht, ich kann dir jetzt irgendwelche Beispielgeschichten erzählen, aber jeder von uns kennt dasselbe, er kennt sich. Ich will dir Mut machen, einfach mal auf so einen Zettel, liegen Zettel auf den Tischen aus, aufzuschreiben, wo du so eine Phase hattest oder gerade hast, wo du ganz, ganz unten durch musstest und wo du angefangen hast zu zweifeln. Ich denke, jeder von uns kennt solche Situationen. Und dass wir einfach mal 2 Minuten überlegen, wann war das letzte Mal, wo ich so tief unten durch musste? Wo habe ich gedacht, Gott ist nicht da? Wo habe ich verzweifelt geschrien? Vielleicht war das nur eine Nacht. Vielleicht war es aber auch eine lange Phase. Wir nehmen uns einfach mal 2 Minuten, wo das jeder für sich überlegen kann und auch die Möglichkeit das hat, aufzuschreiben. Und ich mache wirklich Mut, es aufzuschreiben, weil ich gleich nochmal drauf eingehe, weil mit dem Zettel geht es noch einen Schritt weiter. Von daher, wenn dir was einfällt, schreib es auf. Und die Frage ist ja letztendlich, was haben diese negativen Zeiten zu bedeuten? Ich meine, wir Menschen tendieren dazu, dass wir die guten Zeiten wichtiger nehmen. Wir tendieren sogar dazu, dass schlechte Zeiten noch schlechter werden, weil wir vielleicht anfangen, an Gott zu zweifeln, weil wir ihn anklagen, weil wir uns selber noch fertig machen. Manche Menschen bringen sich in so einer Situation unter wahnsinnigen Druck, weil sie sagen, da bist du selber schuld dran. Wenn du richtig glauben würdest, dann wird es das nicht geben. Ich meine, Gott ist doch gut. Wenn du richtig glauben würdest, wenn du ihm vertrauen würdest, dann wüsstest du nicht durch das Tal. Aber neben David können wir sehen, dass das eine Lüge ist. Er musste ganz, ganz tief unten durch, obwohl er Gott vertraut hat, obwohl er von Gott zum König berufen wurde. Er hat sogar an zwei Stellen in seiner Flucht die Möglichkeit gehabt, oder hätte er die Möglichkeit gehabt, den König Saul umzubringen, aber aus Respekt vor Gott und dem König, weil er gesagt hat, das ist auch ein gesalbter Gottes, ein auserwählter König, deswegen hat er ihn verschont. Und trotzdem musste er weiter fliehen. Und die Frage ist, warum? Warum ist das so? Warum gibt es solche Zeiten? In der Bibel können wir lernen, erstens mal am Leben von David. Das macht Sinn, das zu Hause mal zu lesen. Das ist 1. Samuel ab Kapitel 16 und dann immer weiterlesen. In der Bibel lernen wir, dass wir solche schweren Zeiten brauchen. Das hört sich zwar echt komisch an und ich würde das niemandem sagen, der gerade in so einer ganz fett negativen Zeit ist, zu ihm sagen, hey, das brauchst du. Ja, so meine ich das nicht, sondern die Bibel lehrt uns, dass es wichtig ist, dass wir solche Täler durchgehen. Im Buch der Prediger, und das ist übrigens vom Sohn von David verfasst worden, vermutlich hat der David das auch seinem Sohn beigebracht, da hat er mal darüber was geschrieben, dieser Salomo, so hieß der Sohn. Und das schauen wir uns mal an. Er hat gesagt, geh lieber in ein Haus, wo man trauert, als dorthin, wo gefeiert wird. Denn im Trauerhaus wird man daran erinnert, dass der Tod auf jeden Menschen wartet. An einer anderen Stelle sagt übrigens der David, es ist gut, sich daran zu erinnern, dass man sterben muss, um klug zu werden. Das ist, glaube ich, so eine Parallele. Aber dann geht's weiter. Leid ist besser als Lachen. Trauer verändert den Menschen zum Guten. Der Weise geht dorthin, wo man trauert. Aber der Unverständige liebt den Ort, wo gefeiert wird. Das heißt nicht, dass man nicht feiern darf. Aber wenn du vor dem Leid wegrennst, wenn du die Trauer nicht ertragen kannst, wenn du dich sozusagen zu besparst, dann läufst du eigentlich den Chancen weg, dich zum Guten zu verändern. Das ist das, was der Salomo hier sagt. Wir machen das oft genau umgekehrt. Ja, wir lieben das Schöne, das Gute. In unserer Gesellschaft geht es immer nur um schön, gesund, Wellness, Erfolg, Sex, Party, guten Job. Wir haben das verinnerlicht, dass wir all das Gute brauchen, um glücklich zu sein. Aber die Frage ist, was wäre, wenn Gott uns die schweren und tiefen Täler im Leben schickt, damit wir in unserer Persönlichkeit reifen können? Was, wenn wir erst durch bittere Tränen wirklich Heilung erleben? Was, wenn wir die einsamen Nächte brauchen, um zu lernen, dass Gott wirklich da ist, auch dann, wenn wir einsam sind, wenn wir nur noch heulen können? Was wäre, wenn Gott das Negative in unserem Leben genauso benutzt, um uns Gutes zu tun? Die Krankheit, die Misserfolge, die Verletzungen der anderen Personen, die unerwarteten Tiefschläge. Was wäre, wenn die tiefsten Enttäuschungen in deinem Leben passieren, damit du Gott mehr vertraust? Jetzt hören uns dazu ein Lied an von einer Musikerin, die heißt Laura Story. Ich finde das so geil, ich kann das nicht besser beschreiben. Oder deswegen hören wir uns das Lied an. Das ist im Deutschen auch übersetzt, das heißt auch jemand, der nicht Englisch kann, kann da folgen. Und die singt darüber, was wäre, wenn diese tiefen Täler dafür da sind, letztendlich um uns Gutes zu tun, um uns zu segnen. Mich trifft es immer total tief, dieses Lied, wenn du selber schon mal erlebt hast, dass Menschen, die du liebst, gestorben sind oder schier gestorben sind, dann ist es so hart, das Lied. Es ist so hart, aber es ist so die Wahrheit. Wir hatten ja eben auf den Zettel aufgeschrieben, wo wir solche harten Momente erlebt haben. Und ich würde dir jetzt Mut machen, mal aufzuschreiben, wo dir einfällt, dass genau in dieser Situation dir was Gutes passiert ist. Dass Gott das benutzt hat, vielleicht im Nachhinein, deinen Glauben stärker zu machen, um dich zu heilen, um dir zu zeigen, wie er ist, wie groß er ist. Vielleicht auch nur, dass du gespürt hast, er war da. Dass du das auch nochmal aufschreibst. Wo hast du erlebt, dass Gott im Leid, in der Trauer, in den schwierigen Zeiten da war? Wenn wir uns das Leben von dem David anschauen, ist der David auf der Flucht in diesen Jahren gewachsen. Gerade da hat er ganz, ganz viel in seinem Leben gelernt. Seine Liebe zu Gott ist stärker geworden. Und ich wünsche mir, dass wir das lernen, dass das Leid besser ist als Lachen, dass Trauer verändert, und zwar zum Guten. Und diese Gedanken, das, was du jetzt aufgeschrieben hast, was dich vielleicht auch berührt hat, weil du jetzt drüber nachdenkst. Wir wollen bewusst jetzt nochmal eine Zeit haben, wo wir 4 Lieder singen. Bewusst nochmal mit Gott zu reden. Und vielleicht ist die eine Strophe oder der eine Satz etwas, wo du brauchst, was dir Mut macht oder was genau in diese Gedanken hineinpasst. Und danke, Jesus, dass du wirklich da bist, auch dann, wenn es uns ganz, ganz schlecht geht, wenn wir unten durch müssen, wenn wir nicht mehr können und am Ende sind. Danke, dass meine größten Enttäuschungen, meine schwierigsten Nächte die waren, wo ich dich besser kennengelernt habe. Und ich würde ohne diese Situation dich nicht so lieben, Jesus. Und ich wünsche das jedem.